7 Jahre ist es mittlerweile her, dass Elias Jamalzade in Österreich zum ersten Mal in seinem Leben ein offizielles persönliches Dokument in Händen gehalten hat.
Ich habe meinen ersten Ausweis in meinem Leben am 3. Februar 2015 bekommen, aber ich war 2-3 Tage vorher schon dort. Das heißt, Anfang Februar würde ich sagen, dass ich in Wien angekommen bin und in Traskirchen, genau.
Seit diesem Tag existiert Elias Jamalzade auf dieser Welt, so formuliert er das. Mittlerweile besitzt er viele Dokumente, unter anderem auch seinen Asylbescheid für Österreich. In seinem Zuhause in Oberösterreich sind alle Papiere besonders gut aufgehoben.
Ich passe sehr gut auf und ich habe bis jetzt 3 riesigen Mappen. Eine ist meine ganzen Dokumente, die ich halt gemacht habe, wie die Deutschkurse, Schulen und freiwillige Sachen, wie Jugendrat, da habe ich halt mit ganzen Politiker vom Bezirk Efferding, mit meinen ganzen Bürgermeistern und so, ja, einen Jugendrat gemacht. Und dann, das ist so richtig ein fettes, fette Mappe geworden. Und ich habe meine ganze Lohnzettel, darauf bin ich auch stolz. Ich habe meinen ersten Lohnzettel, 180 Euro habe ich verdient, weil das nur ein halbes Monat war. Und ich freue mich, dass ich endlich mal diese Mappen daheim habe und dass ich endlich mal existiere. Es ist echt ein schönes Gefühl.
Sein genaues Alter verrät Elias nicht oder weiß es auch nicht exakt. Irgendwo in seinen 20ern ist er wohl anzusiedeln. Geschneit hat es, als er zur Welt gekommen ist, das hat ihm seine Mutter erzählt. Elias ist als Flüchtling geboren worden. Er hat im Iran das Licht der Welt erblickt. Seine Familie aber stammt ursprünglich aus Afghanistan.
Meine Eltern kommen aus Afghanistan und mein Vater war Krankenpfleger. Ich war auch unterwegs in alle Bundesländer, zum Beispiel als Impfzeit war, der hat auch hier Leute alte geimpft und der ist auch immer in verschiedene Bundesländer gefahren. Meine Mutter war eine Schneiderin, sie hat Damen- und Männerkleidung geschnitten und genäht und sie hat mir auch erzählt, dass sie auch circa 2-mal oder 3-mal auch Brautkleider geschnitten und genäht hat, genau. Aber das ist so eine Arbeit, dass die Frauen, also die meisten Frauen machen, weil du das einfach so ausmachen kannst. Weil die Nachbarschaft und die ganze Verwandten und Familien bringen die Kleidung und so also auch ein bisschen verdienen.
Noch vor Elias Geburt sind seine Eltern aus ihrem Heimatland Afghanistan geflohen vor den Taliban.
Meine Eltern wollten eine moderne Familie haben, die haben halt versucht, dass die Kinder in die Schule gehen, beziehungsweise meine Schwestern. Das war natürlich dann nicht das, was die Taliban wollten. Aber leider gab es, eines Tages ist meine Schwester nicht mehr nach Hause gekommen und sie wurde von Taliban entführt. Und nachdem meine Eltern lange gesucht haben und es gab auch keine Polizei, das heißt, sie sind einfach in Moschee gegangen und dieser Imam beziehungsweise der Bürgermeister von der Gemeinde gesagt, ob sie denen helfen können. Nach langem Versuch können sie nichts erreichen und die würden halt oft wieder bedroht. Und so mussten sie das Land leider verlassen. Und als sie das Land verlassen haben, wurde dann ein Monat später, glaube ich, oder ein paar Wochen später unser Haus, beziehungsweise das Haus von meinem Papa, bombardiert. Und genau, das war der Grund, warum die Eltern damals das Land Afghanistan verlassen haben und in den Iran geflüchtet sind.
Nachdem eine Tochter von den Taliban entführt worden ist und Elias Familie in Afghanistan großer Gefahr ausgesetzt ist, flieht sie in den Iran. Kurz darauf bombardieren die Taliban das Haus der Familie in Afghanistan. Insgesamt hat Elias 7 Geschwister, er und ein Bruder kommen erst im Iran zur Welt. Es ist der Beginn eines Aufwachsens in der Illegalität.
Als meine Eltern in den Iran gekommen sind, haben sich große Hoffnungen gemacht, dass die Kinder, beziehungsweise die zwei Kinder, die halt in Milan auf die Welt gekommen sind, ich und der andere Bruder von mir, dass wir in die Schule gehen dürfen, dass wir eine Ausbildung machen können. Aber es war leider nicht so, weil wir keine Dokumente gehabt haben und das Leben würde jeden Tag schwieriger und schwieriger und teurer und teurer. Und nachdem ich halt in diesem Alter war und bereit war, in die Schule zu gehen, hat meine Mutter es oft versucht und wir waren auch bereit, ein bisschen Geld zu zahlen, monatlich, dass ich in die Schule komme, aber es war nicht möglich.
Nur eine Zeit lang kann er in Teheran inoffiziell in die Schule gehen.
Aber es war immer so, dass diese Schule 3 Monate oder 4 Monate offen war und als die Nachbarn genervt waren von so vielen Kindern, die halt in die Schule gekommen sind, als sie die Polizei dann angerufen haben, wurde die Schule dann gesperrt. Dann mussten wir wieder ein Jahr oder ein halbes Jahr oder manchmal 2 Jahre warten, bis sie wieder halt eine Schule gefunden haben.
Die meiste Zeit trifft man Elias als Kind auf der Straße an. Dort ist er schon im Alter von 7 Jahren als Verkäufer unterwegs, um seine Familie mit ein bisschen Einkommen zu unterstützen.
Kinderarbeit, Straßenarbeit, das ist so, dass die kleinen Kinder auf der Straße einfach Waren verkaufen, die nicht einen großen Eigenkapital braucht. Du kannst mit 20 Euro zum Beispiel Waren kaufen, wie die Falle, das kommt auch im Buch vor. Das ist wie ein Glückskeks von Chinesen. Und sowas habe ich gekauft ganz am Anfang und bis Ende des Tages habe ich mit dem so ungefähr 20 Euro verdient. Und das war so eine kleine Unterstützung für die Familie, dass sie sich im Alltag was Kleines leisten können, so wie, weiß ich nicht, Brot und so weiter. Und ich war nicht der Einzige, sondern es gibt viele Kinder, die in Iran leider auf der Straße arbeiten. Manche putzen halt die Scheiben von Autos, manche verkaufen Rosen, manche verkaufen genau wie ich die Fahle. Und wenn du ein bisschen größer bist, dann andere Sachen, andere Waren, damit du halt Geld für die Familie verdienen kannst. Das war die Anfang, als ich als ein kleines Kind gespürt habe oder verstanden habe, irgendwie gehöre ich nicht da dazu in diesem Land. Sie wollen mich nicht haben. Und obwohl ich die Sprache perfekt konnte, akzentfrei, ich konnte die Kultur, weil ich dort halt auf die Welt und groß geworden bin. Und dann später, als ich dann zu arbeiten begonnen habe, als ein kleines Kind mit der Schwierigkeit, mit Polizei und so, wurde mir halt jeden Tag bewusster, dass ich leider einfach die 2. Klasse bin, dass ich nie so ein Mensch sein kann wie alle anderen Iraner, weil die einfach das nicht wollen. Die geben mir nicht die Chance, dass ich Karriere mache, dass ich mich integriere, obwohl ich integriert war.
Seine Kindheit ist vor allem von einem geprägt, von einem Gefühl ständiger Nervosität.
Ich habe am meisten Angst gehabt von Polizei und davon, dass ich einfach keine Dokumente gehabt habe und ich habe überhaupt nicht existiert in diesem Land und ich habe auch natürlich kein Handy gehabt. Wenn die Polizei mich erwischt hätten, könnten sie mich nach Afghanistan schicken oder eine Kindergefängnisse gibt es auch dort für die Minderjährigen. Und die könnten überhaupt nicht mal meine Eltern finden und die haben auch keine Nummer gehabt. Und das war einfach für mich eine große Angst. Aber diese Angst habe ich eigentlich jeden Tag gehabt, wenn du jeden Tag in der Arbeit stehst, von ungefähr 10 Uhr Vormittag bis 10 Uhr am Abend, dann hast du diese Angst und dann lernst du irgendwie wach zu bleiben, und immer rundherum schauen, wenn die Polizei kommt, in die Verstecken oder in der kleinen Gassen laufen, wo die nicht mit dem Auto halt nachlaufen können. Genau. Und das war, glaube ich, meine große Angst von Polizei. wenn man als Kind auf der Straße wächst und groß wird und immer aufpassen muss, dass du nicht erwischt wirst, dass du keine Probleme bekommst, dann wird irgendwie eine Gewohnheit, glaube ich, nicht aufgeben. Obwohl du jeden Tag weißt, es kann das endlich passieren, dass die Polizei dich erwischen. Es kann endlich mal passieren, dass ein Geschäftsmann, den du die gleiche Waren verkaufst, dich festhält, bis die Polizei kommt. Wenn du so aufwächst mit so einer riesigen Angst, wird das für dich irgendwie eine Gewohnheit, glaube ich, dass du nicht aufgeben darfst, dass du weiterkämpfen musst. Und sobald du aufgibst, dann hast du verloren.
Eines Tages wird Elias tatsächlich inhaftiert und die Gefahr der Abschiebung ist so groß wie nie zuvor. Einige seiner Geschwister haben sich davor schon auf den Weg Richtung Europa gemacht. Als Elias aus dem Gefängnis kommt, beschließen seine Eltern und er ebenfalls zu flüchten. Was packt man ein, wenn man flieht?
Am meisten ist so, dass du Kleidung und ein bisschen Essen, mehr nicht. Und du sollst dich auch so vorbereiten, wenn es schwierig wird, wenn kompliziert wird, dass du trotzdem ein bisschen Sicherheit hast. Und auf diesem Weg schafft dir nur Geld die Sicherheit. Das heißt, wir haben in den Hosen halt unter dem Gürtel so Löcher geschnitten und das Geld gerollt und da reingegeben und wieder genäht. Und natürlich auch in Plastik, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir vielleicht nass werden und so. Genau, Geld, Kleidung, Essen.
Es ist das Jahr 2014, als sich Elias Jamalzadeh und seine Eltern vom Iran über die Türkei, über Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn bis nach Österreich aufmachen. Die Schlepper versprechen, der Weg dauert höchstens ein paar Wochen.
Als wir mit einem Schlepper gesprochen haben, der hat gemeint, ja, es dauert nicht so lang und die schwierigste Grenze ist Iran und Türkei, weil der iranische Soldaten, die an der Grenze sind, die dürfen auch die Menschen, die halt einfach schwarz hin und her gehen, erschießen. Und da hat gemeint, es dauert vielleicht 2 Monate oder höchstens bis 3 Monate, aber es hat 8 Monate gedauert.
Es sind 8 Monate voller Games. So nennen die Schlepper die einzelnen Fluchtversuche, die einzelnen Etappen auf der Fluchtroute. Game.
Heutzutage, die Kinder können dieses Wort besser erklären, Game, weil diese Handyspiele und PC-Spiele. Und die Schlepper nehmen dieses Wort genauso für die Menschen. Game, heute Abend haben wir ein Game. Und das heißt, heute Abend müssen wir uns halt hier bereit machen, müssen wir alles wieder einpacken, müssen wir Brot und Datteln kaufen, weil wir losgehen. Um wie viel Uhr? Ja, am meisten, sobald dunkel wird, dann geht los, dann gehst du Stunden lang zu Fuß und sie versprechen dir immer, in nächster Stunde kommt Bus. Und dann gehst du noch eine Stunde und sagst, da ist Polizei, da muss man wieder eine Stunde gehen. Und du gehst und dann plötzlich kommt die Polizei endlich mal und dann erwischen dich und dann musst du wieder zurück. Und das nennen sie Game. Und wenn auch dieser kleine Bus kommt, weil sie halt dir erzählen und erklären, das ist ein großes Auto, jeder hat Platz, aber das ist ein Blödsinn, weil dieses Auto so ein kleiner Kombi ist, ein ganz normales Auto. Und dieses Auto organisieren sie für 20 Leute. Und wenn ein kleiner Minibus ist, dann für 50 Leute. Und dann musst du halt dir, wie wenn du Waren kaufst, wenn du, weiß ich nicht, Kartoffeln kaufst und alles aufeinander, reinpackst, dann packen die Menschen genauso an. Ja. Und das haben sie Game genannt. Ich meine, für sie war vielleicht echt ein Spiel, aber für uns war ein Spiel, das unser Leben kosten könnte. Und es hat auch von vielen Menschen das Leben gekostet.
Das schlimmste Game, das allergefährlichste, das war das Mittelmeer.
Das ist eigentlich eine von den schwierigsten Situationen, die ich in meinem Leben erlebt habe, oder beziehungsweise auf der Flucht, weil wir über 100 Menschen waren und dann haben sie 3 Boote gehabt, in jedem Boot ungefähr 60 Leute, kleine Kinder, Frauen und junge Männer Und die sind nicht mit uns mitgefahren und die haben uns nur gezeigt, auf der anderen Seite die rote Lampe, da ist Griechenland, einfach geradeaus und dann kommt die an. Und es war natürlich nicht so und die Leute, die ich auch gelenkt haben, haben das nicht gut gemacht oder gekonnt. Und so sind wir, so haben wir uns verfahren. Und wir waren nicht nur halbe Stunde, sondern 10 Stunden unterwegs. Wir sind dann irgendwo in diese riesige Stürme gekommen und diese großen Wellen. Und ich meine, da haben wir nicht nur ich, sondern alle, die da auf diesem Schlauchboot waren, den Tod vor der Auge gesehen. Alle haben gedacht, jetzt ist schon zu Ende. Und wie sagt man das, wenn man stirbt? Damals haben sie gesagt, leb wohl. Und in Afghanistan oder in muslimischer Religion lesen sie irgendwas aus Koran. Das haben sie jeder gelesen. Ich auch. Und dann einer hat angefangen, einfach laut auswendig diese Teile von Koran lesen und so. Auf einer Seite hat natürlich manche Frauen das beruhigt. Und auf der anderen Seite natürlich weißt du, okay, jetzt ist es eigentlich zu Ende. Jetzt kippt und dann bist du schon weg. Vor allem im Dunkeln, in diese riesige, große Wellen. Zwei Boote sind dann leider nicht angekommen. Gell? Das ist halt der 120 Menschen, die in einer Nacht gestorben sind. So viele Kinder, so viele Frauen, so viele Männer. Und es ist auch so, dass manchmal manche Familien das Geld verlieren. Das Geld wird weniger. Dann entscheiden die, okay, ich bleibe in der Türkei. Dann kannst du, beziehungsweise die Frau mit Kindern halt, ja, weitergehen. Ich bleibe da, ich versuche arbeiten, damit ihr zumindest schafft, dann komme ich nach. Aber ich stelle mir vor, die sterben und der Mann bleibt in der Türkei oder woanders in Griechenland. Es kann dieser Dienst überall passieren. Und genau, das ist wieder ein Game für die Schlepper und für die normalen Menschen. Es ist egal, ob du stirbst oder ankommst, das Geld bekommen sie dann sowieso. Ja.
Elias Jamalzadeh und seine Eltern haben die Mittelmeerfahrt überlebt. Wasser meidet er bis heute.
Das ist auch der Grund, warum ich nicht schwimmen kann, weil viele mich fragen, warum kannst du nicht schwimmen? Aber ich traue mir nicht, Alter, weitergehen, wenn ein bisschen tiefer geht. Dann kriege ich so diese Krise und meine ganzen Muskeln werden so, dass ich dann mich nicht so bewegen kann. Und das macht dann keinen Spaß. Und so viel Adrenalin brauche ich nicht.
Über seine traumatische Fluchtgeschichte zu sprechen, fällt Elias bis heute nicht leicht. Trotzdem hat er in den letzten Monaten seine Erfahrungen zu Papier gebracht. Gemeinsam mit Andreas Hepp ist ein Buch entstanden. Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten, ist im Schollnei Verlag erschienen.
Ich habe das immer gesagt, das ist nicht nur meine Lebensgeschichte. Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten, sondern die Geschichte von vielen Menschen, vor allem jetzt für die ukrainischen Menschen. Wer konnte sich überhaupt vorstellen, dass in Europa 2022 Krieg beginnt? Und nicht weit weg, sondern einfach im Nachbarland. Ja? Und das könnte auch genauso in Österreich sein oder in Deutschland oder woanders. Und das, was ich mit diesem Buch hatte, die Leute sagen möchte, dass sie einfach dankbarer werden für alles, was sie haben und für die Möglichkeit, für die Sicherheit. Das sind Sachen, die ich halt mit meinem Buch halt dir sagen will. Und mir geht es auch echt nicht um diese Aufmerksamkeit jetzt ein bisschen mit der Presse und so weiter oder Geld verdienen mit dem. Ich spende auch einen Großteil meines Gewinnes an die Flüchtlinge, egal von welchem Land und wo. Und alles, was ich hier spende, verdoppelt unseren Verlag, Journal. Das finde ich auch extrem schön. Das heißt, wenn ich als Beispiel 1 Euro spende, die spenden auch dann 1 Euro, dann ist es 2 Euro.
Heute ist Elias Jamalzade Friseur in Eferding in Oberösterreich. Er ist mittlerweile verheiratet und er steckt gerade mitten im Hausbau. Auch seine Eltern haben sich gut in Österreich eingelebt.
Ich bin Gott unendlich dankbar, dass ich die Eltern mitnehmen konnte, dass sie jetzt in Österreich ein ruhiges Leben haben, dass sie eine kleine Wohnung haben, dass sie ohne Angst von irgendjemandem leben können.
Momentan wartet Elias darauf, österreichischer Staatsbürger zu werden. Was sich für ihn verändert hat, seit er in Österreich lebt?
Das Schönste für mich war als erstes, dass ich ohne weiteres in die Schule gehen durfte und dann eine Arbeit, eine Ausbildung machen durfte. Und ich bin auch unendlich dankbar für meine Arbeit, meinen Chef und meine Chefin. Und dass sie mir auch damals, als ich nicht so gut Deutsch konnte, vertraut haben, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben. Und genau, das sind halt die schönsten Sachen, die ich eigentlich in meinem Leben habe. Und die Rechte, die ich habe und die Ausweise, die ich hatte, ich habe einen Kopftumor gehabt. Ich bin auch dankbar, dass ich jetzt noch lebe. Aber das sind so Sachen, die man jeden Tag eigentlich halt vor dir halt dankbar sein kann. Ich hab 5 Wochen Urlaub im Jahr und ich habe nicht diese Angst, okay, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, meine Arbeitsstelle ist weg und dann muss ich von null anfangen und wieder Arbeit suchen, was in mir dann ganz normal ist. Das sind die Sachen, für die ich echt sehr, sehr dankbar bin. Und dass ich endlich mal existiere, es ist echt ein schönes Gefühl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von Oberösterreich nach Wien fahre und habe ich nicht das Gefühl, oh Gott, was ist, wenn die Polizei in den Zug steigt und sagt, okay, Kontrolle. Und dann denkst du, boah, jetzt bin ich so rot, dann muss ich dich auf WC verstecken oder was auch immer. Dieses Angst gibt es nicht mehr. Oder wenn ich halt ja, irgendwo nach Deutschland fahre mit Auto oder nach Tschechei oder was auch immer, habe ich auch wieder keine Sorge, weil ich diesen Ausweis habe, was gültig ist auf der ganzen Welt eigentlich. Ja. Der Elias existiert endlich mal.